ARD. SWR Kultur. Forum.
Viele Zahlen, wenig Gefühl. Warum erreicht die Politik die Menschen nicht? Mit Bernd Lechler. Hallo. Bundeskanzler Merz ist, wie es aussieht, unpopulär wie nie und räumt ein, es gelinge ihm nicht, seine Politik zu vermitteln. Bürgerinnen und Bürger scheinen mit der Regierung insgesamt ziemlich unzufrieden und fühlen sich inmitten von Krisen weder gehört noch mitgenommen. Derweil sammelt die AfD auf Instagram und TikTok Applaus und Follower. Müssen die demokratischen Parteien das Volk ganz anders ansprechen und abholen? Wie gelingt das in einer zersplitterten Öffentlichkeit? Also wie könnte politische Kommunikation heute besser funktionieren? Darüber diskutieren im Forum Professor Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen, Dr. Daphne Weber, sie ist Kulturwissenschaftlerin und Kommunikationsberaterin, sowie Professor Harald Welzer, Sozialpsychologe und Direktor der Stiftung Futur 2. Frau Weber, ich sagte gerade, Friedrich Merz ist gerade nicht so populär. Man sagt dann, der ist nicht empathisch oder einfühlsam genug. Er hat auch eingeräumt, er müsse mehr erklären. Ist das auch der Rat, den Sie ihm geben würden? Also wie wichtig ist es, wie ein Kanzler spricht mit den Leuten?
Es ist natürlich wichtig, wie ein Kanzler mit den Leuten spricht, die er regiert. Aber Sie haben die Emotionen angesprochen. Und da würde ich sagen, dass Herr Merz durchaus ja Emotionen produziert. Also ich würde ein bisschen in Frage stellen, ob er wirklich eine nicht gelingende Kommunikation hat. Weil man muss ihm ja zugutehalten, dass er eigentlich relativ klar spricht. Also seine Verachtung, die er da teilweise den Beschäftigten entgegenbringt, dass er sagt, alle seien so ein bisschen faul, was er sozusagen den Deutschen vorwirft. Und man muss ihm zugutehalten, dass er da eben kein Bonbonpapier drumherum wickelt, sondern dass er da relativ klar ist. Und ich denke, da muss man ihn ernst nehmen in der Art, wie er spricht, weil so macht er ja auch Politik.
Herr Welzer, was würden Sie sagen, wenn man gerade das Gefühl hat, die Leute werden nicht richtig mitgenommen oder sind unzufrieden? Was unterschätzt oder übersieht die Politik am meisten, wenn sie mit Bürgerinnen und Bürgern spricht?
Also ich denke, dass wenn wir nicht über Politik allgemein sprechen, sondern über Spitzenpolitik, dann scheint es so zu sein, als gäbe es eine doch ungeheuer große Distanz oder Entfremdung zwischen den politischen Akteuren und dem Großteil der Bevölkerung. Man kann das an vielen Indikatoren festmachen und das Deutlichste ist natürlich die Themensetzung. Also man wird schwer verstehen können. Also Frau Weber hat ja gesagt, das macht der sozusagen transparent, Beschimpfung von Bevölkerung. Aber es ist natürlich kein besonders gutes Mittel, Zustimmung zu erzeugen. Und ähnlich gab es zum Beispiel eine Nachricht von Seiten der Grünen, die jetzt eine Gesetzesinitiative zur Prävention gegen zu viel Alkohol einbringen. Und man fragt sich schon, wo die sich eigentlich gerade aufhalten, als eine Partei, die in dem Ruf steht, Verbotspartei und sonst was zu sein, wieso die in der Fülle der Themen, die die Menschen umtreiben, also von Wohnungsmarktproblemen über Kinder, die Social Media süchtig sind und sonst was, jetzt plötzlich mit so einem Thema um die Ecke zu kommen. Und das kann man ja eigentlich nur erklären, indem sie sozusagen lebensweltlich keinen wirklich intensiven Kontakt mehr haben. Und da passiert sehr viel, gerade in den Parteien der Mitte. Und das ist schon bemerkenswert, woher diese mangelnde Verbundenheit zur Lebenswelt überhaupt herkommt.
Herr Pörksen, war das mal einfacher? Also haben sich einfach die Mechanismen der politischen Kommunikation und die Medienlandschaft so stark verändert, dass man da nicht mehr so gut durchdringt?
Nun, definitiv war politische Kommunikation zu anderen Zeiten einfacher. Wir haben heute eine weitgehend fragmentierte Öffentlichkeit. Die alten Lagerfeuermomente, die gibt es nicht mehr in dieser Weise. Die Idee des Leuchtturms als einem Prinzip von Öffentlichkeit, das schwankt und wankt. Wir haben die Plattform mit ihren eigenen Fehlanreizen in Richtung Wut und Erregung. Wir haben eine eigene Grausamkeit der medialen Situation selbst. Also kein Politiker kann heute unschuldig nachts an einen Kiosk gehen und sich mal eben eine Flasche Whisky kaufen, ohne damit rechnen zu müssen, dass irgendwer sein Smartphone hochreißt und die Minute, die vermeintlich alles zeigt, auf YouTube verewigt. Aber wir haben natürlich auch in der Figur von Merz jemand, und da teile ich die im Kern ja positive Diagnose von Frau Weber nicht, jemand, der aus meiner Sicht den Sprung von dem Oppositionspolitiker zum Kanzler nicht wirklich geschafft hat. Also es ist ja eine oft diffuse, bestenfalls missverständliche Zuspitzung, wenn man es mal ganz freundlich an die Stadtbilddebatte erinnern, sagt, die er wählt. Das halte ich eigentlich für den Grundfehler. Und es gibt eine Dimension, wenn wir hier über Kommunikation nachdenken, die man nicht vergessen darf. Das ist sozusagen die erste Wirklichkeit, die Realität selbst. Merz hat ja sehr viele Ankündigungen gemacht. Denken Sie an diesen Slogan vom Herbst der Reform. Denken Sie an den Hinweis, man würde keine neuen Schulden machen. Diese tiefe Enttäuschung des liberalen und des konservativen Milieus und auch einzelner Medienhäuser, ist ja erstaunlich, in welcher Härte beispielsweise die Bild-Zeitung von Anfang an draufgehalten hat. Die darf man, glaube ich, nicht unterschätzen.
Heißt es dann, dass die Politik den Ankündigungen nicht hinterherkommt oder dass die Ankündigungen unglücklich oder voreilig waren, also die Kommunikation?
Nun, aus meiner Sicht ist der Kern der Kommunikation von Merz schon unglücklich, weil er etwas Basterhaftes, Abschließendes hat. Also wenn ich das mal vergleiche mit einem ganz anderen Kommunikationsstil der Vorgängerregierung, denken Sie mal zurück an Robert Habeck. Da hatten wir ganz unterschiedliche Stile. Also wir hatten sozusagen dieses schneidige Auftreten. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, Christian Lindner, wer das überhaupt war. Wir hatten dieses abwartende, extrem unterkühlte Auftreten von Olaf Scholz. Und wir hatten Robert Habeck, der aus meiner Sicht eine sehr interessante Kommunikationsform gewählt hat. Man könnte sagen, so eine Art Schmerzensarbeit vor Publikum. Also ich nehme die Leute mit, indem ich die eigenen Dilemmata jetzt aufzeige. Ukraine, Gaskrise, Gaseinkauf in Katar, Lieferung schwerer Waffen. All dies wurde auf eine andere, dilemmabewusste Weise die Einwände der Gegenseite spiegelnd kommuniziert. Ich fand den Kommunikationsstil außerordentlich aufschlussreich und im Kern zukunftsträchtig. Also dieses Ringen um das dilemmabewusste Sprechen, die Offenlegung von Dilemmata. Und Merz, würde ich sagen, tut im Kern das Gegenteil. Er ignoriert die Dilemmata und suggeriert in der Zuspitzung eine Klarheit, die es so in Zeiten dieser ungeheuren Krisenverdichtung gar nicht geben kann.
Ich finde interessant, dass Sie Robert Habeck ansprechen, der ja jetzt schon eine Weile nicht mehr präsent ist in der Politik. Den hat man damals als eine Überraschung wahrgenommen, seinen Kommunikationsstil, und als authentisch auch, würde ich sagen. Aber er ist damit gescheitert.
Ich weiß nicht, ob man das auf eine Sache hinzuspitzen kann. Also dieses Heizungsgesetz wurde aus meiner Sicht außerordentlich technokratisch exekutiert. Aber der Stil der Vermittlung, jetzt mal unabhängig von den Inhalten, der hat doch eine andere Nahbarkeit, Kreatürlichkeit mitgemeint und mitlaufen lassen.
Frau Weber, Sie wirken nicht einverstanden?
Doch. Also ich meine, der Kommunikationsstil von Robert Habeck war schon anders. Er hat versucht, Bürger mitzunehmen. Er hat ja dann auch im Wahlkampf diese Küchentischaktion gestartet, wo er zu Leuten nach Hause gegangen ist, um mit denen zu sprechen. Er hat sehr offensiv auch seine Social-Media-Kommunikation genutzt, um seine Politik zu erklären. Aber Sie haben vorhin schon einen Widerspruch angesprochen, nämlich, dass es manchmal ein Spannungsverhältnis geben kann zwischen Kommunikation und guter Politik. Also Kommunikation ist auch nicht immer alles. Und das zu erklären. Manchmal scheitert man auch einfach sozusagen an der Größe der Aufgaben, die man vor sich hat. Und auf den Grünen lag halt viel Erwartung. Ja, die ganze Fridays for Future Bewegung hat ja dafür gesorgt, dass die Grünen dann in die Ampelregierung sozusagen gespült wurden. Und da war die Erwartung entsprechend hoch, dass man dann auch Reformen in diesem Bereich umsetzt. Und das ist ja nicht so besonders gut gelungen. Ich meine, dann sind große Krisen eingebrochen, wie zum Beispiel Russlands Invasion in die Ukraine und so weiter. Die Preisexplosion. Ich glaube, Robert Habeck hat auch mit dafür gesorgt, dass wir da nicht im Dunkeln gesessen sind und so weiter. Aber manchmal sind die Aufgaben halt so groß, dass die Kommunikation dann das auch nicht mehr retten kann, was da eigentlich ansteht. Insofern würde ich vielleicht teils sagen, dass er gescheitert ist oder dass er nicht gescheitert ist, weil die Politik nicht umgesetzt werden konnte. Und das Zweite, ich habe es selten beobachtet, auch historisch, dass es so eine Kampagne gegen eine Partei gegeben hat, wie die Grünen, als sie in der Ampel waren. Also sie haben die Bild schon angesprochen, aber auch in den sozialen Netzwerken, teilweise von auch selbst Konservativen, nicht nur extrem rechten Stimmen, die auf diese Partei eingedroschen haben und teilweise eben auch mit Fake News gearbeitet haben. Also es wurde ja quasi ein Bild verankert, dass Robert Habeck in meinen Heizungskeller geht und dort meine Gasheizung ausbaut. Und diese angstgetriebene Kommunikation, die hat natürlich auch sozusagen es nochmal massiv erschwert, die Reformen, die die Ampel eigentlich geplant hatte, umzusetzen.
Jetzt sind wir schon bei den Medien, die natürlich zwischen Politik und Bürgern stehen. Da werden wir noch drauf kommen. Ich würde gerne noch mal kurz bei dem Paar Politik und Volk bleiben, weil Sie von der Distanz sprachen. Herr Welzer, man kann sich natürlich fragen, ob die Unzufriedenheit der BürgerInnen, die man ja auch woanders in Europa findet, siehe Frankreich, siehe Großbritannien, ob das an einer übergroßen Erwartungshaltung liegt. Könnte das sein?
Nein, das glaube ich nicht. Erstens muss man ja immer wieder betonen, innerhalb der medialen Landschaft, dass wir in der Bundesrepublik ein mehrheitlich sehr systemtreues und demokratieaffines Volk haben. Die Leute wählen in Westdeutschland zu 80% demokratische Parteien. Sie sind zu mehr als 40% ehrenamtlich engagiert und sie sind auf der Straße meistens freundlich und sie helfen einander und so weiter. In Ostdeutschland sind die Zahlen etwas anders, aber immerhin auch noch fast 2/3 auf der demokratischen Seite. Und das Verrückte ist ja, dass wir eine medial-politische Erzählung über die Gesellschaft haben, die die Gesellschaft überhaupt nicht repräsentiert. Und das macht meines Erachtens auch die Distanz aus. Man kann ein einfaches Beispiel nehmen. Als dieser idiotische, Entschuldigung, Tankrabatt eingeführt wurde, wurde der eingeführt mit der ungeprüften Unterstellung, das wollen die Leute, wir wollen das jetzt sofort einführen, weil die Leute das wollen, ohne jede Empirie. Und es gibt sehr viele solche Dinge, wo politische Entschlussbildung stattfindet, ohne dass man wirklich eine gesicherte Grundlage hätte, was die Leute wollen. Und das wiederum hat nur etwas damit zu tun, dass die Fühlung gewissermaßen mit dem, was ganz normale Menschen in der Gesellschaft umtreibt und zu Recht besorgt macht, zum Teil zu Unrecht besorgt macht, dass diese Fühlung nicht mehr stattfindet. Und das macht die Sache dann sozusagen, wenn Entscheidungen gefällt werden oder wie vorhin schon erwähnt wurde, absurde Agentur-Slogans unter das Volk gestreut werden und damit soll Identifikation hergestellt werden, wie der Herbst der Reformen. Das ist ein reiner Agentursprech. Das denkt sich ja noch nicht jemand aus der Politik aus. Das merken die Leute und denken, was wollt ihr denn jetzt schon wieder von uns? Ja? Und noch ein Satz dazu, wenn man mit Leuten aus den Ortsvereinen der Parteien spricht, das ist egal, ob sie CDU oder die SPD ist oder untere Gliederungen bei den Grünen, sie alle sagen, wir verstehen das überhaupt nicht und haben keinen Kontakt zu den Spitzenleuten in unserer Partei. Und das ist natürlich verhängnisvoll für die Parteien und ist verhängnisvoll für die politische Kultur im Land.
Sehen Sie das auch so, Herr Pörksen? Ist da ein Misstrauen oder eine Vertrauenskrise entstanden, der man dann kommunikativ auch kaum beikommt?
Und ich habe wenig hinzuzufügen zu dem, was Harald Welzer gesagt hat über diese Distanz der politischen Klasse zu, wenn man so will, den gemeinen Menschen. Aber was mich schon beschäftigt, ist eine seltsame Denkform des politischen Journalismus. Also je öfter ich in Redaktion bin, je genauer ich versuche, Redaktionsbeobachtung zu machen, desto mehr ärgert mich eigentlich eine Art geheimes Mantra des politischen Journalismus. Und ganz egal, ob man jetzt in einem Qualitätsmedium sich bewegt oder woanders, je negativer, desto unabhängiger, desto glaubwürdiger, desto besser für die Gesellschaft. Das ist so etwas wie die geheime Leitformel. Ich polemisiere jetzt natürlich ein bisschen. Aber damit entsteht so ein ungewollter Schulterschluss mit Populisten unterschiedlicher Couleur, weil man in so einen Sound der Abwertung gegenüber den Parteien einsteigt. Das gibt manchmal ein fast lächerliches Angreifen von Fehlerchen, Armin Laschets Lachen im Ahrtal, Hofnarbeleidigung. Sie wissen wahrscheinlich schon alle gar nicht mehr genau, was das im Einzelnen war. Ich auch nicht. Irgendein predigerhaftes Video von Robert Habeck oder was auch immer. Und es gibt eine falsche Idee, wie gesellschaftliche Transformation eigentlich funktioniert. Die Theorie, die den Politikjournalismus regiert, ist ja, wir zeigen dir, liebe Gesellschaft, was alles katastrophal schiefläuft oder was katastrophal schieflaufen könnte. Und dann wird alles besser, weil die deprimierende Wahrheit Gesellschaft und Politik zuerst zum Nachdenken bringt, erster Schritt, und dann ins Handeln. Aber diese Idee ist aus meiner Sicht durch nichts bewiesen noch ein Fall, wo man sagt, ohne fehlende Empirie bleibt man bei einem eingeführten Register, bei einem Schema.
Heißt das, Sie würden sagen, dass das, was die Politik oder die Regierungspolitik anbietet, gar nicht so übel ist, aber die Medien hauen das kaputt?
Nee, ich würde sagen, dass es schon Kritik braucht. Das wäre ja das andere Extrem, dass man jetzt sagt, man müsse gewissermaßen so eine Art Wohlfühlberichterstattung machen oder immer warme Handtücher verteilen, weil man eben diese 16-Stunden-Arbeitstage sieht. Aber für mich geht es eher um so einen reflektierten Balanceakt ohne unnötig verletzende Härte. Also so ein Balanceakt zwischen Kritik und Empathie. Und für mich stellt sich ein jetzt tatsächlich neues Problem. Also ich sehe mit Erschrecken die Umfragen, beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern, AfD 36%, Sachsen-Anhalt über 40%. Wie will man eigentlich im politischen Journalismus dieser veränderten Situation Rechnung tragen? Man hat ja fundamental ungleiche Player. Auf der einen Seite gesichert rechtsextreme Politiker und auf der anderen Seite, was immer man von ihnen im Einzelnen hält, demokratische Politikerinnen und Politiker. Will man die mit einem ähnlichen Sound aburteilen? Will man die Narrative des Niedergangs irgendwie bestätigen? Das sind doch Grundsatzfragen, die aus meiner Sicht noch nicht in der nötigen Schärfe im politischen Journalismus diskutiert werden, ohne dass ich im Einzelnen jetzt immer schon eine Antwort hätte.
Darf ich dazu noch was ergänzen? Ich finde das alles zutreffend beschrieben. Es kommt aber noch ein Punkt dazu. Wir werden ständig damit behelligt, schon bevor überhaupt irgendwas im Entscheidungsprozess ist, wer macht was, warum, mit wem. Das war dann in der Ampel ganz besonders deutlich, ja, was beabsichtigt Christian Lindner jetzt übernächste Woche, wenn die und die Abstimmung kommt oder so, wo man jetzt als Konsument von solchen scheinanalytischen Angeboten sagt, aber das interessiert mich gar nicht. Ich will doch politische Inhalte kommuniziert haben. Ich möchte Gründe kommuniziert haben, warum etwas so und so ist oder meinetwegen auch schwierig ist. Aber die internen Querelen innerhalb dieser Parteien, die ja auch herbeigeschrieben werden, die interessiert ja kein Schwein. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch gar kein politischer Journalismus, sondern eher so ein Regierungsfliegerjournalismus, wer besonders dicht dran ist. Aber man vergisst völlig, ob das eigentlich für den politischen Prozess relevant ist oder nicht.
Ich würde gerne noch mal auf diese Parolen zurückkommen, auch was Sie ansprachen, Herr Welzer, mit dem, was so nach Agentur klingt und was aber die Leute nicht erreicht. Frau Weber, warum machen die das nicht besser? Die sind doch alle geschult und werden betreut.
Vielleicht kann ich noch eine Sache zum politischen Journalismus loswerden. Ich fand das sehr interessant, was Sie ausgeführt haben. Aber ich frage mich, wer bestimmt, was interessant ist? Also sind es wirklich die genauen Inhalte, die eben interessieren? Oder wird es nicht vielmehr auch von Medienlogiken, von Aufmerksamkeitsökonomie bestimmt, dass dann eben eher der Artikel geklickt wird, in dem der Insight über Christian Lindner steht oder in dem quasi das und das enthüllt wird oder dieses Papier, das geleakt wurde? Also das gibt ja schon Logiken, die diese Art der Berichterstattung fördern und das hängt damit zusammen, was Menschen eben lesen. Deshalb weiß ich nicht, ob diese These stimmt, dass das keinen interessiert oder es wird so gemacht, weil gerade das Menschen interessiert und deshalb die Texte gelesen werden und Medien ja auch darauf angewiesen sind, dass eben ihre Webseiten besucht werden, dass ihre Beiträge gehört und gelesen werden.
Geklickt werden. Wir sind erstmal empirisch nur beim geklickt werden. Das ist noch was ganz anderes als gehört und gelesen werden. Und es kann ja sein, dass Redaktionen da häufig auf dem Holzweg sind, die Bedeutungsbeimessung für diese Klickzahlen. Das ist ja letztlich auch nichts.
Aber im Angebot sind die Sachen, von denen Sie sich jetzt mehr wünschen, Herr Welzer, ja schon. Die fundierte politische Berichterstattung im engeren Sinne.
Naja, da können wir medienwissenschaftlich, das weiß Pörksen jetzt wahrscheinlich besser, natürlich durch viele Analysen, Inhaltsanalysen zu den großen politischen Ereignissen der letzten 10 Jahre, Flüchtlingskrise, Ukraine-Krieg und so, gibt es ja ausführliche Auswertungen, die regelmäßig eine sehr deutliche Verengung des Spektrums feststellen. Das spricht nicht unbedingt dafür, dass da alles in Ordnung ist.
Viele Zahlen, wenig Gefühl. Warum erreicht die Politik die Menschen nicht? Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen, Daphne Weber, Kulturwissenschaftlerin und Kommunikationsberaterin und Harald Welzer, Sozialpsychologe und Direktor der Stiftung Futur 2. Stimmt denn unser Sendungstitel, also diese These, dass zu viel mit Zahlen und komplexen Fakten hantiert wird und die Gefühle der Menschen zu kurz kommen?
Ja. Also vielfach sind ja Komplexitätsbehauptungen tatsächlich dann mit Zahlen irgendwie unterlegt, ohne dass man genau wüsste, wofür stehen diese Zahlen auch. Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe ja Abitur und kann lesen und rechnen und schreiben. Mir ist bis heute aber noch nicht erklärt worden, wie es eigentlich möglich ist, dass man die größte Sondervermögen mobilisiert, was in der Geschichte der Bundesrepublik jemals existiert hat, und im gleichen Jahr einen Haushalt verabschiedet, der nicht ausgeglichen ist. So. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe, was mir aber weder Herr Klingbeil noch sonst irgendjemand jemals erklärt hat. Und das sind genau Dinge, wo ich denke, das treibt die meisten Menschen um, dass es gar nicht mehr nachvollziehbar ist, sondern man ist mit Resultaten, also wie zum Beispiel dieser unfassbaren Schuldenaufnahme konfrontiert, kriegt aber gar nicht mehr richtig mit, welches Problem denn damit eigentlich gelöst wird, weil ständig nur das nächste Problem wieder auf dem Tisch liegt. Und da ist natürlich ein großer Zusammenhang zwischen der Kommunikation von Zahlen, Daten, Fakten und einer Nichtberücksichtigung von Gefühlen, des Unverständnisses, der Verunsicherung, der zerstörten Erwartungssicherheit und so etwas.
Ich meine, Ihr jüngstes Buch, Herr Welzer, heißt Das Haus der Gefühle. Da geht es viel um unser menschliches Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Heimat, nach Bindung. Ist es das, was emotional anzusprechen wäre seitens der Politik?
Naja, die einzigen, die Gefühle ansprechen und bewirtschaften in der Politik, sind die Rechtspopulisten. Und die bewirtschaften ein sehr starkes Gefühl, und das ist Angst. Und sie bewirtschaften auch so etwas wie Wut, was auch ein starkes Gefühl ist. Und die demokratischen Parteien, wenn man es so pauschal sagen kann, bewirtschaften überhaupt keine Gefühle, obwohl da sehr viele wären, wie zum Beispiel Vertrauen, wie der Wunsch nach Zusammenhalt, der Wunsch nach erfüllten Erwartungen und solche Dinge. Ja, Solidarität, klassische sozialdemokratische Kategorie, die extrem viel mit Gefühl zu tun hat. Und das wird alles nicht bewirtschaftet. Insofern sinkt ja auch die Parteienzustimmung und das Vertrauen in Politik allgemein, weil genau diese zentrale Dimension unserer menschlichen Existenz und Weltbeziehung überhaupt nicht adressiert wird.
Ich las einen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung von Ronen Steinke, der war überschrieben mit: Die AfD weiß leider, wie man die Leute ansprechen muss. Da ging es um Ulrich Siegmund, den keineswegs gemäßigten AfD-Fraktionschef in Sachsen-Anhalt, der aber so freundlich und leutselig rüberkomme. Ist es die Ansprache oder sind es die Inhalte, diese Suggestion mit uns müsst ihr euch den Modernisierungsstress nicht antun?
Vermutlich eine Kombination auch aus beidem, nicht wahr? Also die emotionalisierte Ansprache, wobei ich auch einräumen würde, dass die Emotionen anzusprechen, das wird dann immer den Rechten zugeschrieben, dass sie das tun sie auch, aber die emotionalisierte Ansprache gehört ihnen ja nicht. Also Herr Welzer hat das gerade schon als menschliche Grundkonstante eigentlich formuliert. Jeder von uns ist ja nicht nur sozusagen irgendwie ein Gehirn, das sich bewegt, sondern Menschen aus Fleisch und Blut. Und wenn Emotionen bestimmte, Herr Welzer hat verschiedene aufgezählt, nicht adressiert werden, dann fehlt was. Und die Rechten adressieren Angst und Wut, so haben Sie es ausgedrückt vorhin. Aber das sind ja zum Beispiel auch Emotionen, die, um nochmal auf den Bundeskanzler zurückzukommen, er ja jetzt auch bewirtschaftet. Also wenn er sagt, die Rente kann nur noch eine Basisabsicherung sein in Zukunft, dann schürt das erstmal Ängste bei den Leuten, weil sie sich denken, um Gottes Willen, und ich habe ja gar kein Geld, um jetzt zusätzlich mir noch Aktien anzuschaffen oder genug da rein zu investieren. Das geht alles zu langsam. Also eine starke gesetzliche Rente oder sogar eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, sind ja sozusagen andere Vorschläge, die man auch diskutieren könnte, die eben mehr so auch in die Zukunft weisen. Und dann kommt er mit so einem Schlagwort, wie wird das wird nur noch Basisabsicherung sein. Und da haben natürlich viele Leute dann erstmal Angst. Und die zweite Emotion, die Wut, das kommt ja auch bei ihm ganz stark raus. Also wenn er dann irgendwie auf dem ordentlichen Gewerkschaftsverband Gewerkschaftskongress des DGB sich hinstellt und sagt, ja, das ist halt Mathematik, was ich hier mache und ihr versteht's alle nicht. Den zweiten Halbsatz hat er nicht gesagt, aber das war so ein bisschen der Subtext. Dann hat es natürlich in diesem Saal eine unglaubliche Wut produziert. Die Leute haben ihn ausgebuht und haben gepfiffen. Also er nutzt eigentlich die zwei Emotionen, die die Rechten sehr aktiv bewirtschaften, anstatt, er ist ja Kanzler aller eigentlich, anstatt sich andere zu suchen. Und da würde ich die These, die Herr Pörksen aufgemacht hat, auch teilen, dass er nicht so richtig aus der Oppositionsrolle da rausgefunden hat, beziehungsweise noch nicht begriffen hat offenbar, dass er jetzt mehr Verantwortung hat als nur für sein kleines Klientel, für das er irgendwie vorher auch gesprochen hat, als er noch bei BlackRock war.
Aber was die Basisabsicherung betrifft, man beklagt ja auch gern, die Politiker trauten sich nicht, den Leuten unpopuläre Wahrheiten zuzumuten. Und wenn man das richtig macht, dann kommen die Leute schon mit. Ist das dann doch nicht so?
Naja, also man muss ja nicht erwarten von den Leuten, dass sie bei jedem Quatsch beikommen. Also es geht ja immer noch darum, was dann da real ist. Und das würde ich auch sozusagen jetzt unter Werbeaspekten, ja, ist ja immer die Frage, wie kommuniziert man Dinge gut? Also wenn man einen Blödsinn verkaufen will, dann ist es schwierig, ihn zu verkaufen. Wenn man in der Werbung jetzt ein gutes Produkt hat oder eine gute Dienstleistung, eine gute Idee jetzt vielleicht in der Politik, dann ist es deutlich einfacher, sich dazu irgendwie was auszudenken. Denken und das zu kommunizieren. Das heißt nicht, dass es ganz einfach ist, also zum Beispiel Local Content zum Beispiel. Also sozusagen, man hat Vergaberichtlinien für öffentliche Investitionen, die müssen dann in Standorte fließen, hier und nicht irgendwo anders. So, also verbindliche Vergaberichtlinien. Das ist total kompliziert und schwierig zu kommunizieren. Aber die Idee dahinter oder die Idee hinter dem Bundestariftreuegesetz ist ja erstmal gut. Und das dann herunterzubrechen, ist eine Herausforderung. Aber zu erwarten, dass man einfach nur Unsinn gut kommunikativ verkaufen muss und dann stimmen die Bürger zu, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen.
Und zwar mit Recht, darf ich noch etwas ergänzen. Bitte. Zu dieser Geschichte mit der Wut über diesen Satz mit der Basisabsicherung. Das hat ja eine ganz starke Gefühlsbasierung, dieser Ärger und der Wut darüber, weil die Menschen gehen davon aus, dass die Zahlung einer Rente keine staatliche Wohltat ist, sondern es ist etwas, wofür die Leute ihr Leben lang eingezahlt haben. Das heißt, es ist ein Vertrag und dieser Vertrag hat sehr viel mit Vertrauen darauf zu tun, dass dieser Vertrag auch eingehalten wird. Wenn dann jemand dasteht und das ist ausgerechnet noch der Bundeskanzler und nicht der Vertreter der Arbeitgeber und sagt, in Zukunft gibt es noch eine Basisabsicherung, dann ist es eine Verletzung von Vertrauenserwartungen und Gerechtigkeitserwartungen. Ja. Das heißt, eines sehr tiefen, sehr starken Gefühls. Und das einfach zu ignorieren und mit der Borniertheit eben, Frau Weber hat es ja gesagt, eines BlackRock-Managers, da sich mal hinzustellen, ist eben wirklich ein politisch kapitaler Fehler, weil stärker kann man Vertrauen überhaupt nicht zerstören, als das so zu machen und auch mit dieser arroganten Haltung. Und insofern sieht man an so sehr vielen Beispielen, wie diese Ignoranz gegenüber der Gefühlsdimension, und ich sage immer noch mal, die zentrale Kategorie ist Erwartungssicherheit. Menschen wollen, dass das, was sie bisher für gegeben gehalten haben in der Gesellschaft, dass es auch weiterhin realisiert wird. Das wird dauernd gebrochen und das macht sie mit Recht unsicher und wütend und ängstlich.
Und was nochmal diese viele Zahlen, wenig Gefühle betrifft oder eben diese Schlagzeile, die AfD weiß leider, wie man die Leute ansprechen muss. Ist es so, Herr Pörksen, also können die demokratischen Parteien davon lernen oder würde das nur heißen, auch populistisch zu sein?
Ich weiß es nicht. Also von der AfD lernen, ich weiß nicht. Ich finde, das ist so ein, bei allem Respekt, eher so ein journalistischer Slogan. Natürlich die AfD auch aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Geschichte, lange keinen Zugang zu den klassischen Medien, hat sich natürlich in diesem Labor der sozialen Medien diese Kompetenz antrainiert. Und es gibt diese TikTok-Sieger mit ihren Kurzvideos. Aber wir müssen uns doch fragen, in welcher Weise geht man jetzt auf diese ungesunde Überemotionalisierung von Kommunikation ein? Ist die erkenntnisträchtig? Ist eine emotionale politische Kommunikation zwangsläufig immer auch populistisch und potenziell antidemokratisch? Wie sehe eine emotionale politische Kommunikation progressiver Kräfte, der Kräfte der Mitte aus? Das scheint mir eigentlich die Hauptfrage. Also ich selbst würde ungern zu der Empfehlung vordringen, dass wir jetzt von den Mini-Videos und Kurzstatements auf Instagram oder TikTok von der AfD lernen sollen. Die hat da gelernt, weil sie auch ausgeschlossen war. Und jetzt muss man sehen, wie man sozusagen den politischen Meinungskampf auf eine Weise führt, die nicht die eigenen Standards verlässt. Also gucken wir nochmal in die USA. Genau da haben wir ja so ein Problem einer radikalen Asymmetrie. Also ein Trump, der befreit von jeder Bindung an die Realität, daher schwadroniert. Und auf der anderen Seite eine Arena klassischer bürgerlicher Medien, die versuchen, weitgehend erfolglos 30.000 Lügen in der ersten Amtszeit nach Recherchen der Washington Post dagegen zu halten. Wie macht man das? Also wie hält man auf emotionale und erkenntnisträchtige Weise und gleichzeitig seriöse Weise dagegen? Das ist doch die Grundfrage. Und da gibt es wenig Vorbilder für seriöse, emotionale, politische Kommunikation.
Vielleicht können wir da ja noch ein bisschen auf den Grund gehen. Also wenn Trump, der ja auch sehr emotional ist, natürlich kein Vorbild ist. Und ich meine, Wurstessen auf TikTok ist auch emotional, aber das kann auch nicht die Lösung sein. Also welcher Emotionen sind wir da hinterher gerade?
Ich finde, das ist ein bisschen zu verrätselt. Also wir haben ja zum Beispiel eine sehr lange Zeit eine Bundeskanzlerin gehabt, die jetzt auch nicht gerade die emotionalste Person der Welt irgendwie ist, aber sie hat eine zentrale Emotion adressiert und verkörpert, die für die Demokratie von ganz hoher Bedeutung ist, nämlich Vertrauen und persönliche Vertrauenswürdigkeit. Und durch ihre ganze Unaufgeregtheit und an manchen Stellen sogar auch über den Parteibedürfnissen stehenden Entscheidungen, sei es bei dem Atomausstieg, sei es bei der sogenannten Flüchtlingskrise. Und als Person selber hat sie einfach verkörpert, dass sie gewissermaßen mit sich selbst im Reinen ist bei dem, was sie da tut und dass sie das, was sie da tut, tatsächlich für die Bürgerinnen und Bürger tut. Das ist ja eine sehr starke emotionale Vertrauensbasis, die dort geschaffen wurde. Und ich glaube, wenn wir die Politikerinnen und Politiker der letzten 20, 30 Jahre durchmustern, dann kann man schon eine Unterscheidung treffen, wem eine solche Form von persönlicher Integrität, Authentizität und so weiter unterstellt wird und ob die erfolgreich oder erfolglos gewesen sind. Also insofern kann man hier schon auch mal lernen, welcher Typus von politischer Kommunikation eigentlich für die Demokratie dann doch wichtig und erfolgreich ist.
Ist dann insgesamt eine Forderung, den Ball ein bisschen flacher zu halten? Also wenn wir auch von der aufgeregten Öffentlichkeit sprechen, gerade online, dass das zu viel Erregung ist, von der Sie sprachen, Herr Parkson?
Also wir haben ja eine systemische Situation, die es ungeheuer schwer macht, seriöse Kommunikation zu betreiben. Und das sage ich sozusagen als melancholischer Beobachter vom Spielfeldrand, der das ungeheure Privileg hat, da nicht so voll mitspielen zu müssen. Die Situation ist ja so, dass wir im Moment unseren öffentlichen Diskurs über die großen Plattformen nach den Prinzipien der Werbeindustrie reorganisieren. Und das heißt, Aufmerksamkeit muss gebannt werden. Das Spektakel hält diese Aufmerksamkeit, also gibt es jede Menge Spektakel. Und das ist ein System der Fehlanreize, bei dem man sagen muss, man kommt als Einzelner nicht dagegen an, man kommt vielleicht auch als einzelne Gesellschaft nicht dagegen an. Man kann das beschreiben und beklagen und darüber nachdenken, wie entdeckt man Orte der Auseinandersetzung, Formen der Auseinandersetzung, die trotzdem effektiv sind, aber die im Kern, und das sage ich als schlecht verkappter Idealist, auch den leisen Ton, den vorsichtigen Ton, das Lob der Nuance, des Zuhörens irgendwie wieder zum Leben erwecken.
Wie sehen Sie das, Frau Weber? Also kommt man dann damit durch mit dem leisen Ton? Oder wie kriegt man diese Plattformen seriös und erfolgversprechend bedient? Ich habe mir die Instagram-Videos von Johann Wadephul angeguckt, die Tage mal. Da sieht man, der bemüht sich oder sein Team, aber dann gibt es auch irgend so ein flott geschnittenes Video und es läuft Musik von Rihanna dazu und es ist einfach nicht glaubhaft.
Ja, der hat einen guten Cutter auf jeden Fall, der seine Videos schneidet. Ja, die Frage ist also, Also mir ist diese Position total sympathisch mit den leisen Tönen und diskutieren am Argument und das beste Argument setzt sich eben durch und vielleicht könnte auch der andere recht haben. Das muss man, finde ich, auch immer im Hinterkopf behalten. Aber das wird ja von den Plattformen eigentlich total verunmöglicht. Also wir haben diese Social Media Plattformen, die jetzt schon angesprochen wurden, die gehören riesigen Tech-Konzernen und die machen damit Geld und dann entsteht eigentlich eine gegenseitige Befruchtung, weil emotionalisierte Kommunikation, die vor allem eben auf das Ressentiment zielt, auf die Abwertung, auf den Hass, dort besser funktioniert als jetzt das ausgefeilte Argument, das vielleicht nicht auf 30 Sekunden funktioniert, sondern 3 Minuten braucht. Und diese Plattformen brauchen natürlich, um zu funktionieren, das Ressentiment, das wird dann auch mehr ausgespielt. Das heißt, es ist ein selbsterhaltendes System auch. Aber man kann ja nicht sagen, man ist nicht präsent, weil das sind ja Öffentlichkeiten, in denen man agieren muss, in denen man auch als Politiker agieren muss, in denen man als Journalist agieren muss. Also man kann sich ja nicht aus diesen Öffentlichkeiten herausziehen und deshalb muss man sich dazu verhalten. Ich mache eine ganz kleine Fußnote, dass es diese Filterblasen, über die viel diskutiert wurde, als sozusagen Teilöffentlichkeiten schon immer gegeben hat. Also in der Weimarer Republik hat die parteigebundene Presse zum Beispiel eine sehr große Rolle gespielt. Jede Partei hatte ihren eigenen Zeitungsapparat und hat quasi ihre Anhänger damit bestückt und so weiter. Also es hat schon immer so Echokammern gegeben, aber durch diese digitalen Medien ist es natürlich nochmal extrem verstärkt worden und jeder ist ja auch vereinzelt, jeder ist allein am Handy oder zu Hause vorm Computer. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, aber ich würde sagen, wir kommen da nicht raus und können auch die Logik dieser Plattform nicht verlassen, sondern müssen uns dazu verhalten. Aber grundiert muss das Ganze immer mit dem Argument sein und mit dem Fakt. Also wenn wir das verlassen, dann ja, können wir es zusperren, aber wir müssen auf diesen Plattformen sein.
Aber da würde sich doch jetzt ein Kreis in unserer Diskussion schließen. Parkson hat doch vorhin vermisst sozusagen einen Modernisierungsschub innerhalb des politischen Journalismus. Und der dürfte ja nicht nur inhaltlich stattfinden, sondern der müsste ja auch auf das Medium selber reflektieren. Also mir hörte sich das ein bisschen zu fatalistisch gerade an. Wir müssen da mitmachen. Müssen wir überhaupt nicht. Müssen wir nur, solange es kein öffentlich-rechtliches soziales Netzwerk in Europa gibt. Und das ist eine politische Aufgabe, das herzustellen, damit diese Kommunikation, die Menschen zu schlechten Menschen macht, das sind die Algorithmen der sozialen Medien, damit man das durchbrechen kann. Also die Konzerne sind ja nicht gottgegeben und die Form der Kommunikation auch nicht. Und es ist eine zentrale politische Aufgabe, sich davon zu emanzipieren und kommunikativ souverän zu werden. Und dann müsste sich die politische Kommunikation auch wieder normalisieren und zurückverändern gewissermaßen.
Ich würde gerne noch einen ganz anderen Aspekt ansprechen, der auch zur politischen Kommunikation gehört. Wie ist es denn mit dem Dialog und dem Gespräch der Politiker untereinander? Also die Querschüsse in der Koalition zum Beispiel, die fallen ja zuletzt oft mehr auf als alles, was die Fraktionen gemeinsam zustande bringen. Zerstört dieser Zwang zur Profilierung, die ja auch dazu gehört, am Ende das Vertrauen in die Arbeit der Regierung?
Aus meiner Sicht ist das definitiv der Fall. Also wir haben ja die unterschiedlichsten Beispiele, die eines ganz klar zeigen, es gibt eigentlich keine Hinterbühne der politischen Kommunikation mehr, beziehungsweise es wird immer schwieriger, diese herzustellen. Loyalität wird immer wichtiger. Aber denken Sie mal zurück an die Corona-Ministerpräsidentenkonferenzen, die scheinbar intern stattfanden. Also die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beraten über die aktuelle Corona-Politik, aber faktisch mehr oder minder live gestreamt wurden. Also es muss Menschen gegeben haben, die aus dem politischen Betrieb das direkt an die Bild-Zeitung beispielsweise durchgestochen haben. Und alle haben dann immer schon auf das mediale Echo reagiert. Gleiches haben wir erlebt bei den Koalitionsverhandlungen unterschiedlichster Parteien und in unterschiedlichsten Jahren. Also das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein Problem. Transparenz ist gut, aber es braucht auch Schutzzonen der Intransparenz, in denen man Gedanken, radikale Gedanken, experimentelle Gedanken einfach ausprobiert, ohne dass die sozusagen sofort dem öffentlichen Kommentar- und Kommentierungszwang unterliegen.
Heute Abend treffen sich Regierung, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände im Kanzleramt, um zu den drängenden Reformen Ideen auszutauschen. Da werden noch keine konkreten Konzepte erwartet, aber es bringen sich vorher schon alle Seiten in Stellung. Also die Wirtschaftsvertreter mahnen flexiblere Arbeitszeiten an und weniger Sozialabgaben. Genau davor warnt dann die Linke. Werden Politik und Sozialpartner einander zuhören?
Das werden sie ja tun müssen. Also ich meine, am Ende ist es der politische Aushandlungsprozess. So funktioniert ja die Demokratie und funktioniert sie Gott sei Dank in der Bundesrepublik immer noch. Das heißt, das Bild, was Pörksen gerade verwendet hat von der Vorder- und der Hinterbühne, ist ja auch hier hilfreich. Vieles ist ja sozusagen Showgeschäft. Und am Ende wird es ein Verhandlungsergebnis geben, was dann auch in die Gesetzbildung und so weiter eingeht. Also es gibt ja vieles dann auch unaufgeregter, als es vorne aussieht.
War denn das eigentlich, wenn man im Moment den Ist-Zustand beklagt, war das mal anders? Haben Politiker und Politikerinnen anders miteinander gesprochen? Haben sie das Volk anders angesprochen?
Also wenn man sich so Debatten von früher aus dem Bundestag anschaut, zwischen Strauß und Wehner oder so, dann würde ich meinen, nein.
Also ich würde sagen, ja. Und genau wenn man diese Debatten anschaut, weil die ja schon eine Form von, wie soll man sagen, interner Markierung von Positionen hatten, die etwas weniger darauf geeicht gewesen ist, welche Punkte man dann in die damals noch nicht vorhandenen sozialen Medien und sowas eintragen kann. Also ich glaube, Teil der Problematik, die wir jetzt haben, die eigentliche inhaltliche und ideologische Ununterscheidbarkeit der Parteien der Mitte, die war ja damals nicht da, sondern es waren ja scharfe Gegensätze, die da pointiert wurden. Und das ist ja etwas, was man als Wähler und Wählerin zu Recht eigentlich auch vorgeführt bekommen möchte.
Gibt es denn auch eine Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger, eben sich angemessen zu informieren oder einfach zuzuhören, auch wenn es länger als 30 Sekunden dauert?
Aber das finde ich, das ist so eine typische Unterstellung, dass Menschen nicht zuhören könnten. Wir sehen ja in der Entwicklung der Podcasts des letzten Jahrzehntes mit teilweise unfassbar langen Wortprogrammen, wie viel Zuhörerinnen und Zuhörer die haben und die vielleicht nicht in einer Linie 4 Stunden sich anhören, aber immer wieder reingehen und sei es beim Bügeln, beim Kochen, da gibt es ein ganz großes Bedürfnis danach, nach qualifiziert ausgetragenen Gesprächen oder Debatten. Und davon könnten sich die Medienhäuser tatsächlich mal eine Scheibe abschneiden.
Ich muss darauf hinweisen, dass viele dieser kompetenten und langen Podcasts und Gesprächsrunden auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern kommen. Wir sprachen von der zersplitterten Öffentlichkeit und von der Übererregung des Dialogs und von der Distanz zwischen den Regierenden und den Regierten. Wo sehen Sie positive Beispiele? Was macht Ihnen Hoffnung oder Laune, Herr Welzer?
Ja, ich würde Odo Marquardt zitieren mit der berühmten Formulierung, es ist immer mehr Nicht-Krise als Krise. Also dass ja doch in der Bundesrepublik sehr viele Institutionen nach wie vor hervorragend funktionieren. Auch dass die Wirtschaft bei allem Gejammer in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht ganz von Pappe ist und, und. Das heißt, noch einfach mal der Aspekt darauf zu gucken, was eigentlich alles in dieser Gesellschaft tatsächlich als Ressource da ist und was funktioniert und den Blick mal etwas abwenden von dem ganzen Skandalisieren und Erregen und was alles nicht geht und so weiter. Da helfen auch gelegentliche Besuche in außereuropäischen Ländern, um mal eine Perspektive darauf zu haben, was in der Bundesrepublik eigentlich alles so ganz gut läuft.
Frau Weber.
Also letzte Woche war ich in Rostock auf einer Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbunds Nord und da sind viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zusammengekommen, um zu überlegen, was man eigentlich gegen den Rechtsruck tun kann, wie man sich vernetzt, wie man zusammenarbeitet, wie man auch in den Betrieben aufklärt, Menschen anspricht, für die Gewerkschaftsmitgliedschaft begeistern kann. Und das hat mir sehr viel Hoffnung gemacht und ich glaube, dass viele solcher Hoffnungspotenziale eben in diesem Zwischenmenschen liegen, wo wir uns gemeinsam organisieren, zum Beispiel in den Gewerkschaften.
Also politische Kommunikation im Kleineren.
Ja.
Herr Pörksen?
Aus meiner Sicht tatsächlich die kleineren Räume. Also es gibt ja ganz viel dystopische Entwürfe über den Diskurs, der angeblich in einem postfaktischen Spektakel verlöscht und zerstört wird. Und es gibt gleichzeitig, auch das gehört zur Wahrheit, sehr viel Hypersensibilität im Diskurs, manchmal auch an Universitäten. Und dann gibt es eine dritte Kommunikationswelt, getragen von wirklichem Zuhören, tatsächlichem Miteinanderreden. Und die kommt medial kaum vor. Und so wie heute in Schulen, Universitäten, Redaktionen, wo auch immer geredet wird, das ist tatsächlich anders, das ist neu. das ist besser und das ist im Kern eine gute Nachricht.
Viele Zahlen, wenig Gefühl. Warum erreicht die Politik die Menschen nicht? Das war unsere Frage heute im SWR Kulturforum mit Professor Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen, Dr. Daphne Weber, Kulturwissenschaftlerin und Kommunikationsberaterin und Professor Harald Welzer, Sozialpsychologe und Direktor der Stiftung Futur 2. Herzlichen Dank an diese Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.